Lob und Dank sei dem Herrn, auch für diese Gnadenstunde, dass wir wiederum hier sein dürfen, um anzubeten, um unseren Gott die Ehre und den Lobpreis darzubringen. Ehe wir das tun, möchte ich ein Wort lesen. Vielleicht meint jemand, es ist vielleicht eigenartig, aber Gottes Wort ist Gottes Wort. Ich möchte aus Matthäus 2 lesen. Matthäus 2 von Vers 13. Als sie nun weggezogen waren, da erschienen ein Engel des Herrn dem Josef im Traume und gebot ihm: Seht, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe so lange dort, bis ich dir's sage. Denn Herodes geht damit um, nach dem Kindlein suchen zu lassen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt in Hosea 11, 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vielleicht bis dahin. Vielleicht möchte jemand sagen, wir haben noch nicht Weihnachten. Nein, wir haben immer Weihnachten. Wir wollen uns auch heute Gott weihen. Mir wurde aus diesem Abschnitt sehr wichtig etwas, und das ist das, dass Gott geredet hat zu seinem Knecht, und mir wurde groß, dass er nicht verzogen hat. Man könnte ja vieles darüber denken, im Traum ein Engel, wir träumen allemal, aber es war so gewaltig, und ich glaube, Josef wusste, dass Gott auch durch Träume reden kann, weil es schon im Alten Testament geschrieben steht. Und er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat nicht gesäumt. Er stand bei nachts auf. Ich weiß nicht, wenn vielleicht an uns mal so ein Ruf ergehen würde, ob wir bereit wären. Wären wir bereit? Amen. Dann könnten wir nur Amen sagen. Ich glaube, der Ruf war so gewaltig. Aber ich möchte vielleicht noch etwas sagen. Der Ruf wird erschallen, wie bei einem Josef, vielleicht. Und da heißt es, da gibt es kein Verzögern mehr, sondern dann geht's los. Und mir wurde groß, weil ich darüber ein wenig nachgedacht habe, Gott kann nur seine Verheißungen und sein Wort, die er gegeben hat, dann erfüllen durch Männer, die wirklich im vollen Gehorsam zu seinem Wort stehen. Nur dann. Hier sehen wir es so klar. Josef, er hat genommen, er musste ausziehen, es musste so kommen, weil es im Voraus gesagt wurde. Die Verheißung wurde gegeben und es musste dieser Augenblick eintreten und dann musste sich das alles erfüllen. Ich habe noch ein wenig weitergelesen und dann heißt es, als Herodes sich nun von den Weisen hintergangen sah, geriet er in heftigen Zorn. Er sandte Diener hin und ließ in Bethlehem und dem ganzen Umkreis des Ortes sämtliche Knaben im Alter von 2 und weniger Jahren töten, entsprechend der Zeit, die er sich von den Weisen genau hatte angeben lassen. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia 31,15 gesagt ist, der spricht: Ein Geschrei hat man in Rama vernommen, lautes Weinen und viel Wehklagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sie nicht trösten lassen, dass sie nicht mehr da sind. Wir würden fragen, ist es nötig gewesen, dass das geschehen musste? Ihr Lieben, es war im Voraus geweissagt. Es war im Voraus gesagt, dass es geschehen wird. Und wir könnten sagen, was hat so ein böser Herodes getan? Aber er musste da sein. Es muss alles da sein, wenn der Plan Gottes erfüllt werden muss. Was gesagt wird durch den Mund Gottes, es muss alles da sein. Und wir sehen durch diesen Auszug, durch diesen einen Gehorsam, was alles gekommen ist. Jedes Wort, was verheißen war durch die Propheten, musste sich erfüllen. Es geht nicht anders, es ging nicht anders. Und wenn man noch einen Abschnitt weiter liest, als Herodes aber gestorben war, da erschien ein Engel des Herrn dem Josef in Ägypten im Traum und gebot ihm, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und ziehe heim ins Land Israel. Denn die sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Wir könnten fragen, weshalb sind sie nicht vorher gestorben? Muss denn so viele Kinder umgebracht werden? Es muss alles gehen, wie er es will. Alles, was im Voraus bestimmt ist, muss kommen. Da stand Josef auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kehrte in das Land Israel zurück. Als er aber vernahm, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes König über Judäa sei, trug er Bedenken, dorthin zu gehen. Vielmehr begab er sich infolge einer göttlichen Weisung, die er im Traum erhalten hatte, in die Landschaft Galiläa und ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth nieder. So ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass er den Namen Nazarener führen werde. Wie kostbar. Ich weiß nicht, mir wurden diese Worte sehr groß. Ich glaube uns allen. Wir sehen, nur durch Gehorsam tut Gott sein Werk auf dieser Erde. Und was hat uns dieses Wort zu sagen, Brüder und Schwestern? Ich glaube, das gibt uns einen Anreiz, dass auch wir standhalten im Glauben, dass wir im Gehorsam bleiben, dem Worte gegenüber. Denn wir wissen, Gottes Wort sind keine leeren Worte, sondern es ist absolute Wahrheit. Und alles, wir sehen die drei Dinge, sie wurden im Voraus geweissagt, sie haben sich alle in jenen Tagen erfüllt, weil der Mund Gottes es geredet hat. Ihr Lieben, es bleibt nicht aus, wie lange es auch gedauert haben mag, es musste sich alles erfüllen zu seiner Zeit. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass auch das, was für unsere Tage geredet worden ist und geweissagt worden ist, es wird sich erfüllen. Und diejenigen, die standgehalten haben, die im Glauben geblieben sind, wie ein Josef, der gehorsam war, sie durften die Dinge sehen. Brüder und Schwestern, es steht auch für uns da, dass wir vom Glauben zum Schauen gelangen dürfen. Und das möge Gott uns aus Gnaden schenken, auch heute Abend, dass wir sein Wort wieder hören, dass wir ihm die Ehre und den Lobpreis darbringen, denn wir leben in einer bösen Welt, wie auch in jenen Tagen. Und es war wohl eine schlimme Zeit, eine sehr schlimme Zeit in jenen Tagen. Denkt euch mal an, wegen ein Kind, alle Kinder umbringen lassen. Es musste aber geschehen. Liebe Brüder und Schwestern, möge Gott uns Gnade schenken, auch heute Abend und nicht nur heute Abend, sondern alle Zeit, dass wir sein Wort ehren, dass wir ihn erheben und seinen Namen preisen. Lasst uns jetzt aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, auch für diesen Abend, dass wir wiederum hier sein dürfen, dass wir anbeten dürfen und deinen Namen preisen, der über allen Namen ist. Erhaben über alles bist du, o Herr. Und wir sind so froh und dankbar, dass wir aus deinem Worte sehen dürfen, dass du keine leeren Worte gemacht hast, sondern du hast geredet von alters her und hast erfüllt deine Worte und du hast auch in unseren Tagen geredet und du wirst dein Wort erfüllen zu seiner Zeit. Wir beten dich an und preisen deinen herrlichen Namen. Tue dich mächtig kund, Herr, in unsere Herzen, in unserer Mitte, unter deinem gesamten Volke, Herr. Alle, die in Wahrheit dich lieben, die dich in Wahrheit vertrauen und in Wahrheit deinen Worte folgen, wie ein Josef Folge leisten durfte. Treuer Gott, lass uns so dastehen und bereit sein auf dein baldiges Erscheinen. Wir beten dich an und bitten dich auch weiter um deinen Segen in dieser Stunde. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir werden sicherlich anbeten, denn dazu sind wir gekommen. Wenn wir die Worte Gottes hören, dann steigt in uns ein tiefes Verlangen auf. Herr, bezeuge du dich neu als der Lebendige, als der Redende, als der Wirkende. Wenn man nachliest, was Gott alles getan hat, dann möchte man, dass er es wieder tut. Nur von dem, was Gott mit anderen tat, ist uns nicht ganz geholfen. Es stärkt unseren Glauben, es zeigt uns, was Gott zu tun vermag, aber richtig schön wird's erst dann, wenn wir dasselbe erleben können. Hier sind wir, um anzubeten, um Gott darum zu bitten, dass er hilft. Ich habe vorhin ganz laut gesagt, wie steht's um uns, fragte Bruder Russ, wenn der Herr eine Weisung gibt. Es ist sehr, sehr schnell, habe ich ja gesagt. Aber genau zu tun, was der Herr sagt, das ist nicht so leicht. Das ist nicht so leicht. Und manchmal hat man selbst den Eindruck, nicht ganz getan zu haben, was man tun sollte, es nicht genau getan zu haben. Und dann geht's ins Selbstgericht und von einem ins andere. Aber eins können wir aus allem lernen, dass Gott über allen Umständen steht und dass am Schluss alles zur Ehre seines Namens auskommen muss oder gelangen muss. Ich habe kurz im Nachschlagewerk nachgelesen, in 2. Mose im 4. Kapitel, da steht auch schon der Begriff Sohn geschrieben mit Bezug auf Israel. 2. Mose 4, 22. Hier steht, dann sollst du zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich, aber ihn ziehen zu lassen, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn sterben lassen. Hier, wie gesagt, begegnen wir zum ersten Mal kollektiv dem Begriff Sohn und damit ist ein Volk gemeint gewesen, das Gott dazu bestimmt hatte, ihm zu dienen, ihm zu glauben, ihm zu folgen. Zuerst ist dieser Begriff mit Abraham und Isaak ausgesprochen worden, als Isaak geopfert werden sollte, ist beides ausgesprochen worden. Zum ersten Mal das Wort Vater, das sagte Isaak zu Abraham, und das Wort Sohn sagte dann Abraham zu Isaak. In 1. Mose 22 können wir es nachlesen, 1. Mose 22, Vers 7. Vers 7. Da sagte Isaac zu seinem Vater, zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Dieser Begriff steht hier zum ersten Mal in der Weise. Mein Vater. Abraham antwortete, was willst du, mein Sohn? Hier ist schon vorschattiert worden, was einmal kommen sollte. Und wie ich es geschrieben habe, Gott wollte und musste ein Vater-Sohn-Verhältnis herstellen. Hier geht's um die Opferung, hier ist die Wanderung und dann die Darbringung des Opfers. Das Holz war da, der Brandopferaltar war da. Und jetzt ging es darum, dass das Opfer auch da ist. Und der Sohn war das Opfer. Da sagte Isaac zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Wenn wir die Brücke dazu schlagen, so steht's im Wort der Verheißung, ich werde ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Das sind alles schon prophetische Vorschattierungen dessen, was dann in Christus göttliche Realität hier auf Erden wurde. Mein Vater, Abraham antwortete, was willst du, mein Sohn? Da sagte er, wir haben hier wohl Feuer und Holz, aber wo ist das Schaf für das Brandopfer? Abraham erwiderte, Gott wird schon für ein Schaf zum Brandopfer sorgen, mein Sohn. So gingen denn die beiden zusammen weiter. Und hier sehen wir, wie eben auch gelesen, als Israel herausgerufen wurde, war es ein Volk, aber in den Augen Gottes ein Verhältnis hergestellt. Und hier heißt es, denn du sollst zum Pharao sagen, so hat der Herr gesprochen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Das Wort aus Hosea und aus Lukas 2 geht hier parallel oder geht darin auf. Du sollst zu Israel sagen, mein erstgeborener Sohn, oder sollst du ihm sagen, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Daher fordere ich dich auf, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir diene. Weigerst du dich aber, und das kam ja und das geschah ja, er hat sich ja geweigert, wohl 9-mal. Und dann kam der Schlag Gottes, dass alle Erstgeborenen vom erstgeborenen Sohn Pharaos bis zum letzten Erstgeborenen des Knechtes, alle sind gestorben. Und die erstgeborenen Söhne Israels blieben am Leben, weil ein Passahlamm geschlachtet und das Blut an die Türrahmen gestrichen worden ist. Wir sehen nachher in der Aufforderung, hat Mose diese Redewendung nicht benutzt. Er sagte, lass mein Volk ziehen. Aber dieses Volk hat ein Verwandtschaftsverhältnis zu Gott gehabt. Lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Christus, der Sohn Gottes, wir die Söhne und Töchter Gottes. Und direkt nach diesem Ausspruch kommt die Stelle mit dem Blutbräutigam. Direkt danach. Vers 24 steht, unterwegs aber in der Herberge überfiel der Herr den Mose und wollte ihn töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein, schnitt damit die Vorhaut ihres Sohnes ab, warf sie ihm vor die Füße und sagte, ein Blutbräutigam bist du mir. Da ließ er von ihm ab. Damals sagte sie, Blutbräutigam im Hinblick auf die Beschneidung. Es gehört alles zusammen. Die Herausführung, die Beschneidung, das Herstellen des Sohnschafts oder des Kindesverhältnisses Gottes uns gegenüber. Und wir sehen, Mose war ausgezogen und hatte nicht beschnitten. Ich habe heute so in der Heiligen Schrift gelesen, auch über das Erstgeburtsrecht, über den Erstgeburtssegen. Welch ein Gewicht liegt doch darin. Und wenn wir sehen, wie, weil hier das Wort Erstgeboren steht, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Gott hatte entschieden oder eine Verordnung getroffen, dass alle Erstgeborenen einfach gesegnet sind. Die hat er gesegnet nach seinem eigenen Beschluss. Wir sehen das ganz deutlich bei Esau und Jakob. Jakob hat den Erstgeburtssegen durch List und Tücke bekommen. Aber als er ihn hatte, hatte er ihn. Da war alles vorbei. Da kommt Esau und fragt, hast du nicht noch einen Segen? Und es war kein Segen mehr da. Gott hat nur einen Segen. Das ist der Segen für die Erstgeborenen. Und dann ist's aus. Wo ist, irgendwo kann man es ja nachlesen. Ich habe es heute gelesen, aber mein Gedächtnis wird von Tag zu Tag schlechter. Ihr wisst und kennt natürlich all diese, ach ja, hier steht's, 1. Mose 25, Vers 31. Verkaufe mir zuvor dein Erstgeburtsrecht. Da erwiderte Esau, ach, ich muss ja doch sterben. Ja, natürlich. Dann war gar keine Not mehr. Mit dem Erstgeburtsrecht war das Sterben schon eingeleitet. Geistlich und dann natürlich auch leiblich. Verkaufe mir zuerst dein Erstgeburtsrecht. Da erwiderte Esau, ach, ich muss ja doch sterben. Wozu nützt mir da das Erstgeburtsrecht? Tja, unfassbar. Jakob aber sagte, schwöre mir zuvor. Da schwur er ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Darauf gab Jakob dem Esau Brot und von dem Linsengericht. Als er dann gegessen und getrunken hatte, stand er auf und ging seines Weges. So gab Esau sein Erstgeburtsrecht geringschätzig preis. Was dem einen nichts bedeutete, hat dem anderen alles bedeutet. Auf welche Weise er es bekam, das haben wir ja alle nachgelesen. Seine Mutter stand ihm da mit Rat und Tat sehr gut zur Seite, hat ihm alles genau gesagt, was er tun soll. Ihr könnt es in Kapitel 27 nachlesen. Da steht es von Vers 5 ganz klar geschrieben, wie die Sache vor sich ging. Aber das Ende war eben doch gut. Für Jakob natürlich. Für Jakob. Weil Gott mit ihm etwas vorhatte. Und wir sehen, als gesegnet werden sollte, fragt Isaac, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er sagt, ja, ich bin's. Und Isaac in seinem Alter, er sagt, die Stimme ist aber Jakobs Stimme. Er hat ihn erkannt. Und trotzdem musste es so sein, weil es im Plane Gottes war. Es zeigt uns ein für allemal, welch eine Bedeutung das Erstgeburtsrecht hatte und noch heute hat. Christus, der Erstling aus den Toten, er der Erstgeborene, und alle, die des Geistes Erstlinge haben, sind die Erstgeborenen. Das ist nicht schwer, um das nachzulesen. Aber darauf geht eigentlich jetzt auch heute mein Gedankengang. Wer ist nun wirklich aus Gott geboren? Wer hat tatsächlich das Erstgeburtsrecht durch Geburt. Ich meine jetzt Wiedergeburt. Wir haben es von Bruder Brenhim gesagt bekommen, dass man sogar mit dem Heiligen Geist gesalbt sein kann und alle Gaben betätigen und trotzdem verloren ist und nicht wiedergeboren. Haben wir es alle in den Predigten nachgelesen? Und das drückt uns in irgendeine Ecke oder gar auf die Knie, dass wir uns fragen, wo wir geistlich stehen. Israel war der erstgeborene Sohn, lass mein Volk ziehen, dass es mir diene, oder mein erstgeborenen Sohn, lass ihn ziehen. Wir sehen hier, welch ein Segen auf dem Erstgeburtsrecht lag, doppeltes Maß überhaupt, es war das Erbteil damit verbunden. Und wir als Gläubiggewordene haben uns doch wirklich zu fragen, wo bleibt dieser Erstgeburtssegen? Nehmen wir die Gemeinde am Anfang mit dem, was sie hatte, was Gott in ihr tun konnte, wie er sein Wort bestätigte, was alles offenbar wurde, nicht nur an Gaben, auch an Früchten des Geistes. Und Paulus schreibt, wem diese Geistesfrüchte fehlen, der ist kurzsichtig oder blind. Was steht da nun in Galater 5? Man kann es ja nachlesen. Ich will nur sicher sein, dass wir genau sagen, was Gottes Wort sagt. Irgendwo steht's doch hier. Oder ist das in einer anderen Stelle? Jakobus, nicht? Jakobus. Aber hier steht's von den Früchten. Dann ist es wohl im Jakobus 3. Wem diese Dinge fehlen, es ist eine Bibelstunde. Habt ihr die Bibeln alle mit, Brüder und Schwestern? Habt ihr sie wirklich alle mit? Natürlich. Wir müssen uns mit der Sache, ich schaue schon drauf, ja. Die Weisheit dagegen, die von oben kommt, ist fürs Erste lauter, sodann friedfertig, freundlich, nachgiebig, reich an Erbarmen und guten Früchten, frei von Zweifel und ohne Heuchelei. Aber die Frucht der Gerechtigkeit, ist das nun die Stelle? Wer kennt die Stelle, die ich meine? Galater 5, 22. Na gut, lesen wir, um sicher zu sein, dass wir diesmal den Fisch im Netz haben, dass wir dann von Vers 19 lesen. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunkenheit, Schwelgerei und so weiter. Von diesen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige, nennen wir es ruhig Geistesfrüchte, kann das Gesetz keine Anklage erheben, die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Es ist immer noch nicht die Stelle, die ich suche. Wem diese Sachen fehlen, der ist entweder blind oder kurzsichtig oder...
2. Petrus 1, Vers 9.
So, 2. Petrus 1, Vers 9. Jawohl, das ist der Vers, den ich suche. Vielleicht werden wir auch hier, weil es um die Tugenden geht, von Vers 5 lesen. Es ist ja von der göttlichen Natur die Rede. Und dann, eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Denn wenn diese bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Frucht bleiben. Wem dagegen diese fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit. Das ist ein ernstes Wort. Und wir können uns tatsächlich prüfen, ich hoffe, dass wir es können. Es steht ja geschrieben, ein jeder prüfe sich selbst, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber es schadet keinem, sich hier auch zu prüfen. Wir sollen als Kinder Gottes, göttliches Geschlecht sein, sollen wiedergeboren sein, sollen neues göttliches Leben empfangen haben, sollen die Frucht des Geistes tragen und die Tugenden des Wesens Jesu offenbaren. Nicht als Lehre, sondern in der Tat, in der Wahrheit soll das so sein. Und es soll zunehmen, es soll wachsen und gedeihen. Und nach diesem gesamten Register steht dann geschrieben, wem diese, ja, sagen wir, Tugenden fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit. Man muss einfach sich die Frage stellen, sich selbst und auch wir unter uns. Was hat Gott nun tatsächlich wirken können? Was ist göttliche Realität? Wie sieht's aus und wie steht's um uns? Ich bin keiner, der es mit dem Unglauben hält. Das dürft ihr mir abnehmen. Ich möchte aber auch nicht zu denen gehören, die ein Ruhekissen unterm Kopf haben und den Schlaf des Gerechten schlafen und vielleicht einen Traum, der sich nicht erfüllt, sondern lieber einen Traum, wie Josef ihn hatte, der sich erfüllt. Und der Traum, weil wir gerade bei diesem Wortbegriff sind, war biblisch. Und weil er biblisch war, brauchte er im Neuen Testament auch keine Deutung mehr. Es war in diesem neutestamentlichen Traum anders wie im alttestamentlichen Traum. Da musste jemand kommen, ein Prophet oder der da deuten konnte. Im Neuen Testament war in dem Traum eine klare, unmissverständliche göttliche Weisung. Sie war einmal und sie war das zweite Mal, sie war da. Und das stimmt wiederum, zumindest mit der Mengeübersetzung, aus Joel 3 überein. Und die Greise werden Offenbarungen in Träumen empfangen. Nicht nur Träume, sondern eine Offenbarung im Traum. Man kann einen Traum haben und es ist keine Offenbarung darin. Man kann eine Vision sehen und hat keine Offenbarung, sondern deutet sie selber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber Josef bekam eine ganz klare Weisung im Traum. Und eine solche Weisung ist wie eine Weissagung. Es ist eine Offenbarung Gottes. Und wenn ihr im Propheten Daniel nachliest, der Mann hat die gewaltigsten Gesichter im Traum gesehen. Tatsache. Er hat sie im Traum gesehen. Ihr könnt's. Ich hoffe, dass ich das nachlesen kann. Und es waren und sind bis heute zuverlässige Dinge, die Gott geoffenbart hat. Manchmal wünsche ich es mir ja auch, dass Gott, wenn er schon nicht so reden kann, doch wenigstens im Traum. Sucht mal nach, wo? Daniel 7. So lernen wir Gottes Wort kennen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Kapitel 7, Vers. Ja, es beginnt tatsächlich direkt schon gleich vorne. Im ersten Regierungsjahr Belsazars, des Königs von Babylon, sah ich Daniel einen Traum. Und Erscheinungen traten, sah Daniel einen Traum. Und Erscheinungen traten ihm auf seinem Lager vor die Augen. Darauf schrieb er den Traum nieder und berichtete die Hauptsachen. Also Daniel hatte Träume, er hatte ein Nachtgesicht. Das steht wörtlich, ich, Daniel, hatte in meinem Nachtgesicht eine Erscheinung. Ich wollte nur sagen, dass das Männer Gottes tatsächlich Weisungen in Träumen erhalten haben. Gott kann das tun, aber dann muss es ganz klar sein. Es muss aufgeschrieben werden können. Es muss nicht noch gedeutet werden müssen, sondern es muss eine klare Weisung des Herrn sein. Ich glaube, Jeremia war es wohl auch, der gesagt hat, dass er im Traum die Sache von Gott bekommen hat. Aber es spielt auch jetzt gar keine Rolle. Wo immer und wann immer, wenn Gott redet, redet Gott. Ob im Bewusstsein, ob im Unterbewusstsein, ihr erinnert euch an den Traum Bruder Brennims, nicht an den Traum, an den Film Bruder Brennims, als er sagte, dass man einerseits wach sein kann und dann ein Gesicht sieht oder andererseits schläft und einen Traum hat und dass man trotzdem die Dinge, die man geträumt hat, denkt. Aber hier geht es jetzt um etwas Göttliches. Zurückkommen zu unserem Thema. Ich habe das hier einige Male gesagt. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir vor Gott bestehen. Dafür müssen wir Sorge tragen. Aus der Verkündigung muss eine Gemeinde hervorgehen, die Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein, Wort aus seinem Wort und Geist aus seinem Wort, Leben aus seinem Leben, die sein wird, wie er ist. Das muss sein und das wird sein. Gefragt werden sollte, wirst du es sein, werd ich es sein, werden wir dabei sein. Aber wir kommen ja hierher, um Gottes Wort in uns aufzunehmen, um es wirken zu lassen, damit neues göttliches Leben in uns offenbar wird. Und es ist einfach notwendig, dass wir uns die Frage stellen, wie weit sind wir geistlich mit dem Herrn gegangen? Das Wort aus Jakobus 1,18 haben wir oft gelesen. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit ins Dasein gerufen, damit wir gewissermaßen die Erstlingsfrucht unter seinen Geschöpfen wären. Also Wort der Wahrheit, Geist der Wahrheit, und beides bringt etwas Neues hervor, nämlich einen neuen Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wird mit den Früchten des Geistes. Und dieser neue Mensch, der aus Gott geschaffene Mensch, kann nicht sündigen. Das heißt, er kann sich nicht gegen Gottes Wort auflehnen, er kann Gottes Wort nicht übertreten, nicht übergehen, nicht übersehen. Er kann sie wegdiskutieren, sondern der Same bleibt in ihm. Und dafür haben wir die Schriftstelle aus dem Johannesbrief. Ich meine, es ist wohl im 3. Kapitel, 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, hier steht's: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Habe ich den Vers gesagt? Dann Vers 9. Jeder, der aus Gott erzeugt oder geboren ist, sündigt nicht oder tut keine Sünde, weil sein Same, also das Wort ist der Same, weil sein Wort dauernd in ihm bleibt, in ihm ist. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott erzeugt oder geboren ist. Daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels zu erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Hier wird uns klar und deutlich gesagt, dass der Same Gottes in uns bleibt. Und der Same ist Gottes Wort. Und wir können nichts gegen die Wahrheit tun. Nur mit der Wahrheit und für die Wahrheit. Und deshalb, weil sein Same, also das Wort in uns, und zwar dauernd, nicht nur ab und zu, wenn es uns passt, sondern dauernd. Dauernd in uns ist. So gewiss wir durch den Samen des Wortes wiedergeboren worden sind und die Geburt nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, nicht geleugnet werden kann. Es war ja keine Fehlgeburt, es war ja eine Geburt. Das Kind ist da. Wir sind also geboren. Wir sind Kinder Gottes geworden. Und sind wir Kinder Gottes geworden, dann bleibt sein Same, nämlich das Wort, aus dem wir wiedergeboren worden sind durch den Geist, bleibt in uns. Und das ist der Same. Und weil er dauernd in uns bleibt, können wir nicht sündigen, weil wir aus Gott geboren sind. Wir können einen Fehler machen, aber wir können nicht gegen Gottes Wort handeln. Das ist unmöglich, weil Gottes Wort in uns ist. Und ist Gottes Wort in uns, muss irgendwie ein Einklang da sein, es muss Zustimmung da sein, es muss ein Ja zu jedem Worte Gottes da sein. Es heißt hier, weil wir aus Gott geboren sind, jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Haben wir das eine und das andere nicht, fehlt uns immer noch das, was wir brauchen. Und haben wir das andere und das erste nicht, fehlt uns noch wieder das, was wir brauchen. Wir müssen alles haben. Es darf nichts fehlen. Gerechtigkeit, wo steht's geschrieben? Jede Ungerechtigkeit ist Sünde oder jede Untugend ist Sünde, jede Ungerechtigkeit. Und hier wird uns gesagt, jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut. Ja, was ist Gerechtigkeit? Im Gesetz wird eine Gerechtigkeit gefordert, die niemand erfüllen konnte. Es steht ja geschrieben, wer dem allem nachkommt, der wird durch Glauben die Gerechtigkeit haben. Aber hier wird die Glaubensgerechtigkeit gefordert, die wir selber gar nicht erfüllen können. Aber der Geist Gottes kommt uns zu Hilfe, so dass wir sie tun können, wie Gott sie von uns fordert. Aber als erstes kommen wir doch zu der Sache selber zurück. So wie das irdische Leben sich entfaltet und da ist, mit allen Eigenschaften, die dazugehören, so muss es mit der Wiedergeburt auch sein. Die göttlichen Eigenschaften, die Tugenden, und wenn sie noch so gering sind, aber sie müssen da sein. Wachstum ist immer notwendig, auch bei allem. Wenn wir zu unserem Herrn gehen, verzeiht dies, aber steht ja in der Bibel geschrieben, er nahm zu, bei Gott und an Gnade und Weisheit. Auch unser Herr hatte irdisch gesehen ein Wachstum zu verzeichnen, obwohl er der vollkommene und geoffenbarte König aller Könige war. Wir haben ein Wachstum zu verzeichnen. Aber es muss da sein. Es muss da sein. Und wenn wir hier solche ernsten Worte lesen, dass wir einander lieben sollen, wer nicht liebt, ist nicht aus Gott und so weiter. Wo endet das? Wo fängt es an? Wo werden wir der Sache gerecht, die Gott von uns fordert? Die Liebe, die Gott uns gegenüber offenbarte, hat nichts angerechnet, hat alles übersehen, alles vergeben, alles bereinigt und in Ordnung gemacht. Das ist nun hier dieselbe Liebe. Wir sollen nicht lieben wie Kain. Das ist, finde ich, sehr interessant. Übrigens schon seit ganz langer Zeit, dass hier geschrieben steht, dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, wir sollen einander lieben. Nicht in der Weise Kains. Aber das ist gerade der Fall. Das ist gerade der Fall. Sucht heute Menschen, die nicht in der Weise Kains lieben. Und ihr könnt am Tag Licht anmachen und sucht sie nur. Holt sie, findet sie, bringt sie her. Es gibt Menschen, die in die Prüfung gestellt werden und schon geht's aus allen Fugen. Und hier heißt es, die Botschaft, die wir von Anfang an gehört haben. Ja, haben wir sie nur gehört? Oder ist das Wort in uns eingedrungen? Hat das Wort neues göttliches Leben hervorrufen können, um diese Dinge in die Tat umzusetzen? Oder sind wir wirklich nur unter dem Schall des Wortes gewesen und haben uns noch obendrein salben lassen, und zwar recht schön salben lassen, ohne dass dieses Wort als göttlicher Same in uns gedrungen ist? Und ich kann mir nicht helfen. Ich komme, wie schon seit einiger Zeit, zu dem Schluss, dass ganz wenige wiedergeboren sind. Und wir mögen das im Moment als Unglauben betrachten. Aber lieber jetzt aufrichtig und ehrlich und ernst und lieber ein bisschen Erschütterung und Nachdenken als ein Hinweggehen über alles und später die große Enttäuschung. Hier sollen wir lieben, weil das die Botschaft ist, die wir von Anfang an gehört haben. Heute ist ja so viel Rede von der Botschaft. Und hier wird das Wort ja auch verwendet. Denn dies ist die Botschaft. Ich glaube, das ist die echte Botschaft. Die echte Botschaft kommt aus dem Wort, führt wieder in das Wort. Und es heißt, dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben, nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Teufels war. Er hat auch geliebt, aber er hat mit Worten geliebt. Und in der Tat hat er gehasst und gemordet. Mit Worten hat er geliebt. Ist vielleicht noch hingegangen zu haben und sagt, mein lieber Bruder, ist doch schön, dass wir uns hier auf dem Felde treffen. Er hat er sogar umarmt, vielleicht hat er gesagt, geliebter Bruder. Und einen Augenblick später schrie schon das Blut zum Himmel. Ich höre die Stimme des Blutes, die zu mir schreit. Wir sollen nicht in der Weise Kains lieben. Wir sehen, wie er geliebt hat. Und wie sieht das nun jetzt ganz praktisch aus? Was ist echte göttliche Liebe, Bruderliebe, allgemeine Liebe, tätige Liebe, Liebe, die sich mit dem Worte messen lassen kann, Liebe, die irgendwo wo registriert werden kann? Nur da, wo wirklich neues göttliches Leben ist, wird auch göttliches Wesen und die Eigenschaften Jesu sein können. Und nur da wird diese Liebe offenbar werden ohne Mühe. Ein Mensch, der die Liebe Gottes hat, der braucht sich nicht anzustrengen, dass er liebe. Es ist seine Natur. Ich meine jetzt die neue Natur, die göttliche Natur, nicht das Alte. Von selber kann es niemand, es gibt keinen Gläubigen, der die Dinge so im Griff hat. Nein, aber Gott vermag das alles in uns zu tun. Und das führt uns auch zu Johannes 15, wenn meine Worte in euch bleiben. Dieser göttliche Same des Wortes, das wir aufgenommen haben, aus dem wir durch den Geist gezeugt und geboren worden sind, ruft neues göttliches Leben hervor. Dieses göttliche Leben hat die Eigenschaften Jesu Christi, weil wir ja zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden sind. Das sind wir jetzt schon. Da schreibt Johannes ganz deutlich. Wir sind nun Gottes Kinder, schreibt er. Es ist nur noch nicht offenbar geworden, wie wir eins sein werden oder was wir sein werden, aber wir sind Gottes Kinder. Ja, sind wir Gottes Kinder, dann sind wir Same Gottes. Dann sind wir göttlichen Geschlechts. Dann haben wir die Eigenschaften und das Wesen Jesu Christi. Ich will gerne zugeben, dass es ein Wachstum benötigt. Aber es muss im Ansatz da sein. Inwieweit können wir das bestätigen? Oder sagen wir es ruhig mal ganz hart. Inwieweit ist es bestätigt worden in unserem persönlichen Leben? Wir selber sind ja nicht die Bestätigung, sondern die Frucht in unserem eigenen Leben muss aufweisen können, ob wir, wie gesagt, auch mal die rechte Wange hinhalten können. Ich habe sicherlich manche Prüfung nicht bestanden. Einige habe ich bestanden, mit Gottes Hilfe. So wird das einem jeden von uns gehen. Der eine hat diese Prüfung bestanden, die andere nicht. Aber Gott will ja, dass wir sie alle bestehen. Aus Gnaden sollen wir diese Prüfungen alle bestehen. Und das geschieht natürlich nur, wenn Gott uns gnädig ist, wenn er uns hilft und wir ihn in uns und durch uns wirken lassen. Aber das bedeutet nicht, dass wir immer nur nicken sollen oder zu allem Ja und Amen sagen. Wer das Wesen Jesu kennt, der kennt auch etwas von der Gerechtigkeit Gottes und von der Heiligkeit Gottes. Derselbe Herr, der alles mit sich machen ließ, hat mit anderen plötzlich alles gemacht, hat sie verdroschen, ihre Tische umgeworfen, zum Tempel rausgejagt und sie waren fort. Und die Türen wurden verschlossen. Abzuwiegen, wo geschwiegen, wo gesprochen, wo was getan wird, das ist eine Sache. Und dazu wird Gott uns mit Sicherheit Gnade schenken. Eins liegt mir sehr am Herzen, dass wir jetzt, nachdem wir den wahren Samen des Wortes Gottes empfangen haben, diesen göttlichen Samen in uns aufnehmen und den Herrn bitten, dass er in uns ein neues Leben hervorbringt. Denn sein Same bleibt ihm. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Wenn sein Wort der Same ist und der Same in uns bleibt, und wenn wir da auch den Ausspruch Bruder Brennims nehmen dürfen, er sagte, wenn jemand den Samen aufnimmt, ist es wie bei einer Frau, dann kann nichts mehr anderes hineindringen. Dann ist die Aufgabe getan. Von da ab entwickelt sich das Leben. Wenn der Same aufgenommen worden ist, fertig. Dann kommt nichts mehr. Dann ist er geschützt. Und dann entwickelt er sich. Und dann kommt Leben. Ich gehe so weit. Wer aus Gott wahrhaftig geboren ist und in dem der göttliche Same des Wortes bleibt, der wird unmöglich von jedem Wind der Lehre hin und her geschaukelt werden. Und heute diese Deutung, morgen jene, übermorgen überhaupt noch etwas glauben. Sondern der wird glauben, wie die Schrift sagt, weil er ja ein Teil der Schrift ist. Die Schrift ist in ihm und er ist in der Schrift, das Wort ist in ihm, er im Wort, der Same in ihm und er der Same. Und was wollen wir dazu sagen? Das ist doch die letzte Konsequenz. Man kann nicht einfach über alles Wort Gottes hinausgehen und Dinge glauben und dann sagen, ja, das ist die Botschaft. Das ist nicht die Botschaft. Die Botschaft ist hier Gottes ewig gültiges Wort. Und darin haben wir zu bleiben. Und wer daraus geht, der geht raus aus Gott. Denn im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Wer aus dem Wort herausgeht, der geht aus Gott heraus. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es gibt also eine ganze Anzahl Kriterien, die wir zusammensuchen müssen, um festzustellen, ob wir Gott in der Tat erlebt haben. Und wenn nicht, können wir es noch haben. Die Erlebnisse mit Gott sind ja noch da. Ich glaube, sollte man ja nicht so öffentlich sagen. Aber ein junger Mann sagte mir vor einigen Tagen, sagt, Bruder Frank oder Onkel Frank, sei mir nicht böse, nichts gegen dich, aber ich habe das Wort Gottes jahrelang gehört und habe kein Erlebnis mit Gott gehabt. Und natürlich, wir prüfen uns, die wir Gottes Wort verkündigt haben, wir prüfen uns, woran es mangelt. Und ich habe nur gesagt, hätten wir als Brüder allein gepredigt, würde ich sagen, gut, Bruder Frank, Bruder Russ, alle Brüder, die hier gedient haben, wir haben die Schuld. Aber ich sage, wir haben auch die gewaltigsten Predigten Bruder Brenhams übersetzt. Wirklich, die gewaltigsten Predigten mit göttlicher Bestätigung, Jahr ein und Jahr aus. Ja, woran kann es dann liegen? Wenn Gottes Wort wirklich im Glauben aufgenommen, aber im Glauben muss es aufgenommen werden. Einen anderen Weg gibt es nicht. Es muss eine Zustimmung da sein. Es muss eine Liebe muss aufbrechen zwischen Gott und uns. Wir haben das ja einmal, und ich möchte nicht, dass es so deutlich gesagt wird, aber es muss ja eine Liebesbeziehung sein, wenn neues Leben irgendwo hervorkommen soll. Es muss mit Gott eine Liebesbeziehung sein. Es muss die Liebe Gottes, muss uns erfassen. Also hat Gott die Welt geliebt. Muss diese göttliche Liebe doch erst da sein, ehe Same frei werden kann. Ohne diese Liebesbeziehung zu Gott ist das gar nicht möglich. Haben wir die Theorie darüber? Wir haben die Vorstellungen darüber, wie das so sein könnte, wie schön das sein könnte. Aber die Sache selber, die ist nicht da. Und woran fehlt es? Es tut mir leid, dass ich heute so sprechen muss. Aber ich habe mich ja immer wieder zu prüfen. Und das haben wir alle. Wir haben hier Gottes Wort und wir haben es gesehen. Überall, wo Gott redete und wo Gott wirkte, geschah das, was er verheißen hatte. Es geschah mit Abraham, mit dem Volke Israel, es geschah mit allen. Es geschah mit unserem Herrn, sogar die Reise nach Ägypten, damit erfüllt wird. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Alles geschah dem Worte gemäß, am Anfang auch. Damit sind wir einverstanden. Das ist auch sehr schön. Aber heute leben wir. Heute leben wir. Wo sind jetzt die Worte, die wir nachvollziehen können und sagen, hier steht's geschrieben, hier ist die Erfüllung, da hat Gott es gesagt, hier könnt ihr es mitnehmen. Das ist doch der Punkt, auf den wir absolut zugehen müssen, und dazu brauchen wir Leute, die Gott lieben und die sich in diese Liebe Gottes einbetten lassen, und dass dieser göttliche Same tatsächlich voll und ganz in unser Innerstes hineindringen kann, damit göttliches Leben hervorkommt. Denn das haben wir dargelegt. Ohne Samen gibt's überhaupt nichts. Es gibt keine Ernte nirgendwo. Ihr könnt euch einfach glauben, die Ernte kommt, weil Frühling da ist. Oder weil die Sonne aufgegangen ist. Das gibt es nicht. Die Ernte kommt da und die Frucht kommt da, wo der Same gesät wurde. Und hier in diesem Fall ist es wirklich so, dass der göttliche Same das Wort ist. Und dieses Wort ist in uns hineingesät worden. Und jetzt muss es fein gebettet sein. Nichts anderes darf mehr hineindringen. Es muss wachsen, es muss zunehmen und es muss offenbar werden, dass Gott uns zu einem neuen Leben in Christus gebracht hat, nicht nur zu einer neuen Idee oder zu einer Lehre über die Wiedergeburt. Ich habe das hier auch schon mal gesagt. Es gibt ja die Lehren über alles. Es gibt die Lehre über die Heiligung, die Lehre über die Wiedergeburt, die Lehre über die Geistestaufe, die Lehre über die Geistesgaben. Aber dann brauchen wir uns nicht zu wundern, als Bruder Brenham sagte, dass da irgendjemand ein Buch geschrieben hat über all die Geistesgaben, wie sie verwendet und wie sie nicht verwendet werden sollen und so weiter. Und irgendjemand hat es gelesen und wir lächeln jetzt. Aber irgendjemand hat es gelesen und fährt hin zu diesem Autor und sagt, könntest du mir da noch ein bisschen mit der Praxis da helfen? Ja, sagt er, ich selber besitze überhaupt keine Geistesgabe. Ich habe nur darüber geschrieben. Und oh, ihr habt so alle mitgehört und mitgelesen. Und der Mann ist enttäuscht und denkt bei sich selber, ja, das ist eine schöne Geschichte. Da hat der Mann hier ein ganzes Buch über alle Geistesgaben geschrieben und er selbst besitzt überhaupt keine und sagt, tut mir leid, da kann ich nicht dienen. Ja, 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 aber jetzt mal auf uns bezogen. Der Mann interessiert uns ja gar nicht. Da gibt es ja nur das Beispiel, damit wir in den eigenen Spiegel schauen. Jeder hat immer Spiegel bei sich. Ich habe ihn zumindest bei mir. Immer, immer. Ja. Und jetzt schauen wir in diesen Spiegel hinein. Hier sind die Verheißungen, hier ist das Wort. Wir sagen, wir glauben das Wort, wir sagen, wir sind im Wort, das Wort ist in uns. Wo ist dann die Bestätigung des Wortes, wie sie eh und je von Gott gegeben wurde? Dass Gott uns in die Enge treibt. Nicht uns in die Verzagtheit. Ja, nicht. Wir sind schon verzagt genug. Vielleicht zu verzagt. Nein. Das absolut nicht, sondern im völligen Glauben, aber reell in einer Selbstprüfung, so dass wir uns sagen, treuer Gott, jedes deiner Worte ist wahr und es muss als wahr bestätigt werden. Und jedes Wort hat seinen Platz, aber der Geist Gottes hat auch seinen Platz. Die Frucht des Geistes, auch alles, was im Worte geschrieben steht, alles hat seinen Platz. Und ihr wisst ja, wie die Leute sprechen, wenn man ihnen sagt, dass Gott durch einen Mann besonders gewirkt hat. Vor kurzem las ich von einem großen amerikanischen Evangelisten, der jetzt in London wieder sprechen wird, Thema ist die volle Wiedererstattung. Und es sind Leute, die nehmen sich gewisse Themen heraus und sie sprechen dann darüber. Aber das Sprechen darüber ist doch nicht die Sache selber, sondern wir möchten, dass Gott zu seinem Recht kommt und dass wir endlich die Sache selber mit nach Hause nehmen können. Wie viele können trotz allem noch glauben, dass Gott zu seinem Recht kommen wird? Wie viele können das glauben? Es geht nicht anders. Gott wird zu seinem Recht kommen und es braucht niemand verzagt zu sein. Im Gegenteil, durch Verzagtheit offenbaren wir unseren Unglauben. Und dann kann uns nicht geholfen werden. Durch Glauben allein werden wir die Erfüllung der Verheißung in Gottes sehen. Dass wir wie Abraham gegen alles, was da nicht sichtbar wäre oder gegen uns stünde, dass wir trotzdem glauben, was Gott gesagt hat, wird sich erfüllen. Wir hörten es im Einleitungswort. Gott hatte durch Jeremia gesagt, Rahel weint um ihre Kinder, ich höre das Geschrei und so weiter. Wort wurde erfüllt, Schrift wurde erfüllt. Warum sollen wir in diesen Tagen nicht ein fester Bestandteil dessen sein, was Gott jetzt aus Gnaden tut? Ich hoffe und glaube, dass wir dazu gehören werden, dazu gehören müssen, weil Gott uns die Verheißungen gegeben hat, die sich jetzt erfüllen werden. Hätte Gott uns die Verheißungen nicht gegeben, dann brauchte er sie nicht zu erfüllen. Hat er sie uns gegeben, dann wird er sie auch erfüllen. Ehre, Preis und Ruhm sei seinem wunderbaren und heiligen Namen.